Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au/German.
Hallo, hier ist Wolfgang Müller von SBS Radio. Ich spreche mit Markus Petz. Er ist Weinexperte und Weinhändler und wir stehen hier in einem riesigen Lager von Weinflaschen. Dieser Erfolg Australiens als Weinnation ist ja nun bekannt auf der ganzen Welt und an der Wiege dieses Erfolges standen Winzer aus deutsch sprechenden Ländern.
Das hat was mit der Einwanderung, der Immigration und der Geschichte, nicht nur der australischen, aber auch der europäischen und deutschen Geschichte zu tun. Und das geht ungefähr 200 Jahre. Da waren dann die ersten Migranten oder Einwanderer aus Deutschland vom lutherischen Glauben, die in ihrem preußischen Heimatland dann unerwünscht waren. Und das sorgte dann für die erste Migrationswelle so um 1830 herum. Und sehr viele Einwanderer kamen aus Schlesien. Witzigerweise aus Schlesien. Wir haben immer gedacht, da gibt es nicht so viel Weinanbau. Aber aus Schlesien, aber natürlich auch aus den westlichen Ländern, aus der Pfalz. Und mit diesen schlesischen Einwanderern kam auch sehr viel Weinkunde nach Australien. Und große Namen. Man denke nur an die deutschen Namen Henschke zum Beispiel, Lehmann, Nitschke, Kies, Grams, Seppelsfield und so weiter und so fort. Und die haben insbesondere in Südaustralien, also in Barossa Valley zum Beispiel, den Grundstein für australischen Wein gelegt.
Bei Wein denke ich natürlich immer, man braucht auch Reben zum Wein. Die gab es ja in Australien nicht. Haben die gleich mitgebracht?
Im Prinzip ja. Also wir wissen zum Beispiel von der Familie Henschke. Stephen Henschke ist heute in fünfter Generation im Weinanbau und in der Weinproduktion tätig. Mit seinen Kindern ist es mittlerweile die sechste Generation. Aber wir wissen von seinem, was ist das, Urgroßvater der ersten Generation, die haben Weinreben, also ihre Cuttlings, aus Deutschland mitgebracht. Und das war zum Beispiel Riesling. Logischerweise, wir haben einer der ganz großen Traditionsreben aus Deutschland, aber auch Pinot Gris, was in Deutschland der Grauburgunder ist. Und mit diesen Pflänzchen kamen also die Einwanderer aus Deutschland nach Australien und mussten eben schauen, dass sie ihre Siedlinge pflanzen den ganzen langen Weg. Ich meine, manche Schiffsreisen damals dauerten ja nur fast 6 Monate. Das zu bekommen. Auf der anderen Seite wurden allerdings auch einige Rebsorten aus Südafrika mit eingeführt. Also man hat Europa verlassen. Die erste Station wurde in Südafrika, in Cape Town gemacht. Und da hat man dann auch so einzelne Rebsorten dort gekauft und mit nach Australien eingeführt.
Ich nehme an, am Anfang hat man das ja wahrscheinlich so zum Eigenverbrauch gemacht. Aber wie hat man denn dann einen Markt gefunden? Haben die hier lebenden Australier sich dem Wein gegenüber erkenntlich gezeigt?
Ja, das stimmt, Wolfgang. Also am Anfang war es ausschließlich für den Eigengebrauch, weil die deutschen Siedler in Barossa Valley zum Beispiel, in den Stadtteilen von Krondorf zum Beispiel oder selbst in den Adelaide Hills, wenn du da zu dem kleinen Ort Hahndorf kommst oder dem deutschen Namen Lobetal hörst. Das waren alles im Prinzip kleinere Dörfer, alle natürlich deutsch sprechend, aber die waren alle mit dem Prinzip, was die deutschen Einwanderer klar gemacht haben oder deutlich gemacht haben, verbunden. Es war Liebe, Glaube und Hoffnung. Also diese drei Tugenden, das war das, was die Menschen damals miteinander verbunden hat. Aber sie waren Selbstversorger. Und dadurch wurde der Wein ursprünglich auch nur für den Hausgebrauch produziert. Aber wie jede Nation sich dann so langsam entwickelt, wird aus der Eigenversorgung auch ein Handel. Und dadurch wurden dann auch Weine, die von deutschen Siedlern produziert wurden, entsprechend qualitativ hochwertig beurteilt und dann gab es mehr und mehr Käufer, gerade aus den Städten wie Adelaide dann oder Sydney. Ja, und aus dem wurde dann so allmählich der Weinhandel aus einer Produktion heraus, wie sich das eben so ganz normal über Jahrzehnte eben entwickelt.
Dieser Wein, der in Australien angebaut wurde, roter oder weißer?
beides. Ich kann das jetzt nicht hundertprozentig bestätigen, aber am Anfang von den Quellen, die ich kenne, war es am Anfang, waren also alle die klassischen deutschen Rebsorten, Riesling, Grauburgunder, eventuell auch Weißburgunder oder Chardonnay. Dann allerdings gefolgt bei den Rotsorten wie Pinot Noir oder den Rotburgunder. Dann aufgrund des Klimas in Barossa Valley, nachdem die Siedler sich dort niedergelassen haben und so allmählich die Bedingungen des Landes kennenlernten und damit vertraut wurden, haben dann auch Möglichkeiten gesehen, Rebsorten anzubauen, mit denen sie zwar aus Deutschland nicht so vertraut waren, die aber aufgrund der Umgebung hier optimal waren anzubauen. Und dazu gehörten dann natürlich insbesondere in Barossa Valley Shiraz, klassische australische Rebsorte.
Nun sind ja die Anbaubedingungen in Australien sehr anders als die in Deutschland. Und trotzdem, der Wein gedeiht hier und trägt auch Früchte. Schmecken denn die Weine, die australischen Weine und die deutschen Weine von den gleichen Reben gleich?
Nein, nein. Und das ist das, was wir in der Weinsprache als Terroir bezeichnen. Und das hat eben mit den klimatischen Bedingungen zu tun. Das hat natürlich mit dem Boden, mit der Bodenbeschaffenheit zu tun, mit Regen, mit Windeinflüssen und so weiter und so fort. Also alles, was im ganz normalen Agrarbetrieb eine Rolle spielt. Und dadurch schmecken die Weine von Region zu Region unterschiedlich. Wenn man als Beispiel, nehmen wir mal den Shiraz als Beispiel, ob Sie den in Adelaide Hills, in Barossa Valley, McLaren Vale, Hunter Valley oder Margaret River anbauen oder dann im Rhone Valley in Frankreich. Man kann die Weine im Prinzip, ohne überhaupt zu trinken, ohne zu testen, nur beim Anblick des Weines, von der Farbe, von der Klarheit, von der Intensität der Farbe und dann durch den Geruch schon erkennen, wo der Wein wahrscheinlich herkommt. Also ich brauche mir den Wein nur anzuschauen in einem Vergleich und dann ein bisschen die Aromen ausfindig zu machen und dann weiß ich schon, der kommt mit Sicherheit aus Hunter Valley oder der aus Margaret River und so weiter. Und das ist dann zwischen Deutschland und Australien genauso. Und das ist eigentlich das Interessante. Und das macht mir persönlich sehr viel Freude, auch in Blind-Testing. Also wir verbinden uns nicht die Augen, aber wenn man einfach nur zwei Gläser hinbestellt bekommt. Und ein Riesling ist aus Clare Valley zum Beispiel, der andere kommt von der Mosel. Und die Vergleiche zu ziehen zwischen den beiden Regionen ist schon enorm. Und das macht eigentlich auch das Interessante aus. Und was viele Weintrinker hier in Australien schätzen mittlerweile, man kennt australischen Riesling und lernt dann einen guten deutschen Riesling kennen und sieht Vergleiche. Das heißt allerdings nicht, dass der eine oder andere besser wäre, eben anders. Man kann es nicht vergleichen. Wie gesagt, die Anbaugebiete auch in Australien sind sehr viel anders, ob nur der Riesling aus Tasmanien kommt oder von der Limestone Coast oder eben vom Clare Valley. Clare Valley ist einer der ganz großen traditionellen Riesling-Anbaugebiete. Aber hier in Australien, aufgrund des Klimas, aufgrund der Wärme und der Bodenbeschaffenheit, hat sehr starke Zitrus-Einflüsse, was man in Deutschland nicht unbedingt als ein Hauptmerkmal erkennen würde. Wenn man einen deutschen Riesling trinkt, der hat durchaus mehr Aroma nach Kernobst, also Äpfel, Birnen und so weiter und dann einen sehr starken Mineralgehalt und eine gut balancierte Säure. In Australien ist es, wie gesagt, mehr Zitrusfrucht, oftmals Zitronen, Limonen und so weiter. Abhängig vom Anbaugebiet nicht die große Mineralität, aber eine sehr stark prononcierte Säuregehalt. Ganz anders.
Australien ist ja heute in vieler Hinsicht ein Qualitätswein, aber es wurde dem australischen Wein auch mal vorgeworfen, er sei ein Factory-Wein. Hat sich das nun verbessert?
Ja, deutlich, deutlich. Die Geschichte des australischen Weins ist schon ziemlich interessant. Aber das hat auch was mit der Lage Australiens zu tun. Eben von europäischer Sicht so weit weg vom Schuss zu sein. Und allerdings dann auch bedauerlicherweise mit der Geschichte zweier Weltkriege, in die Australien mit eingebunden war. Australien hat im 19. Jahrhundert eigentlich relativ hochwertige Weine auch schon produziert. Was viele nicht wissen, ist, dass die erste Kiste Wein, die Queen Victoria aus Australien bekommen hat, aus den Adelaide Hills kam. Und Adelaide Hills war zu der Zeit einer der größeren Weinanbaugebiete, wahrscheinlich sogar größer als Hunter Valley war und ist. Und daraufhin bekamen einzelne Weinproduzenten in Adelaide Hills auch das königliche Siegel und wurden dann zu bevorzugten Lieferanten des englischen Hofes. Aber dann kam der Erste Weltkrieg. Und in der Not wurden natürlich die Felder lieber mit Kartoffeln gepflanzt als mit Wein. Also die Versorgung der Bevölkerung mit Naturalien war bei weitem wichtiger als Weinanbau. Und dadurch ist dann nach dem Ersten Weltkrieg, nach dem Zweiten Weltkrieg die Weinindustrie in Australien ziemlich stark abgerückt von der Produktion hochwertiger, qualitativ hochwertiger Weine hin zu mehr Portwein, weil aufgrund des höheren Alkoholgehaltes man nicht nur schneller etwas besäuselt wurde, sondern weil der Wein natürlich auch haltbarer war. Also man konnte durchaus den Wein zum Beispiel auch zur Truppenversorgung in alle Welt hinschicken, weil mit Port 17%, das ist natürlich ein bisschen besser haltbar. Und daher kam der Ruf nach dem Zweiten Weltkrieg, dass die australischen Produzenten bis in die 70er Jahre hinein fast ausschließlich diese süßeren, fruchtvolleren Weine, Portweine, unseren guten Tony, wie wir ihn hier nennen, produziert haben oder eben auch unsere Stickies, die oftmals eben im Flakon, in unseren guten 2-Liter-Flaschen hier vertrieben wurden. Daher kommt jetzt das Image. Erst in den 1980er Jahren haben die australischen Winzer sich wieder auf ihre Wurzel bezogen. Es gab allerdings auch eine Bewegung, zum Beispiel den bekannten Winzer Grant Birch. Grant Birch ist, of course, einer der ganz großen Weinproduzenten in Australien, der in den 1970er Jahren noch ein junger Spund war und ein Weingut in Barossa Valley gekauft hat. Sich, auch wenn Grant Birch kein deutsches Erbe hat, aber er hat das Weingut wieder deutsch benannt. Also ein Weingut, das mal umbenannt wurde, hat er wieder auf die deutschen Wurzeln bezogen und hat es Krondorf genannt. Und hat Weine produziert und zu seinem großen Erfolg 1980 haben dann die Jimmy Watson Trophy gewonnen für ein Cabernet Sauvignon. Ich glaube, das war Jahrgang 1978, in 1980 gewonnen. Und von da an ging es stetig bergauf. Und wenn ich auch an die Familie Henschke denke, mit deutschen Wurzeln, aber nur mittlerweile sind auch deren Weine in Deutschland ziemlich gut vertreten und auch nachgefragt. Und ich denke, das ist etwas, was wo die deutsche Community in Australien ziemlich stolz drauf sein kann. Und wenn wir nach dem Zweiten Weltkrieg natürlich immer wieder dafür beschämt wurden, was unsere Geschichte betrifft, denke ich, dass heute auch führende Weingüter wie Henschke, Lehmann, Nitschke sich eben wieder voller Stolz auf ihre deutschen Wurzeln beziehen und eben auch die deutsche Kultur wieder mit einbeziehen und auch in der australischen Gesellschaft dieses Kulturgut wieder angenommen wird.
Um gerade mal zur Gegenwart überzugehen, der Weinmarkt hier hat ja einen Schock erlitten, dadurch, dass China vor jetzt einem halben Jahr erklärt hat, sie würden also die Importe sehr stark beeinträchtigen. Hat das hier zu so einer Art Weinschwemme geführt? Denn wohin mit dem ganzen Wein?
Also auf die Tidal Wave warte ich noch. Aber es wird kommen. Es wird kommen. Es sind allerdings zwei unterschiedliche Märkte, zwei unterschiedliche Marktsegmente, die auch nach China beliefert wurden. Der eine ist der wirkliche Premium-Markt, also Weine wie Henschke, Hill of Grace, wie Penfolds Grange, also haben Weine, die im Jahr des Vertriebs oder vom Jahrgang, vom jüngeren Jahrgang an, irgendwo zwischen 300, 400 Dollar aufwärts vertrieben wurden. Und dann gibt es diesen Massenmarkt, was eben nicht bedeutet, dass das billige Weine sind, sondern preiswerte, qualitativ hochwertige, aber preiswerte Weine im Marktsegment bis zu 10, 15 Dollar. Aber wir haben und gerade, ich meine, wenn es zu Penfolds Grange kommt, na gut, also da, wenn China diese Weine nicht mehr so abnimmt, wie man das gewohnt ist, glaube ich nicht, dass es zu einer großen Schwemme kommt. Dafür wird es andere Absatzmärkte in diesem Markt geben, wo Hersteller wie Penfolds oder Henschke sich eben dann wieder verstärkt auf Europa konzentrieren oder auch auf Amerika, auf den US-Markt zum Beispiel. Mit den günstigeren Weinen, das ist eben die Herausforderung. Da weiß ich nicht, wie viele Millionen Flaschen jetzt eben nicht mehr nach China vertrieben werden. Und da werden Paletten vom Wein, ob vielleicht sogar schon in chinesischen Häfen sitzen und warten, was mit ihnen geschieht. Und das ist so ein bisschen ein Markenzeichen des Weinhandels, dass dann oftmals diese Palettensendungen hin und her verschifft werden. Es kann sein, dass die einzelnen Vertriebshändler, Weinhändler ihre Weine auch irgendwo anders dann unterbringen. Also statt in China vielleicht nach Japan verschicken oder nach Singapur oder wieder zurück nach Australien. Ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass vom Januar an wir schon mit Angeboten überfrachtet werden von den Lieferanten, die sagen, wir haben hier was weiß ich, wie viele Paletten, wie viele Flaschen. Ich gebe die euch zu einem günstigeren Preis von selbst mit einem Nachlass von 50%, das ist noch nicht gekommen. Also entweder haben sie andere Vertriebskanäle gefunden oder es wird noch kommen. Ja, aber im Moment kann ich das noch gar nicht so sagen. Der mittlere Marktsegment ist davon nicht betroffen.
Bevor wir das Gespräch beenden, sag uns noch mal, was sind denn deine Lieblingsanbaugebiete hier in Australien?
Das ist, ja, also ich glaube, wenn du mich in die Ecke drängen würdest und da wirklich eine Antwort von mir erwartest, dann denke ich, wird es McLaren Vale sein. Australien hat 62 offiziell anerkannte Weinregionen und jede hat ihren eigenen Charme und ihre eigenen Dinge. Und ich kann nicht sagen, ich liebe sie alle, weil ich auch noch nicht alle gesehen habe, besucht habe, aber die meisten. Und, aber ich glaube, McLaren Vale ist die Region, die mich am meisten fasziniert, interessiert, weil persönlich, ich liebe das Meer. Also ich habe immer die Nähe zum Wasser gesucht. McLaren Vale ist eine Weinregion direkt an der Küste, südlich von Adelaide. Hat auch, da ich gerne wandere, eben auch ihre landschaftlichen Perspektiven, also die Hügellandschaft ist auch nicht weit weg. Aber ich denke, es ist für mich, weil ein Teil meiner Familie hat ein paar holländische Einflüsse und die ganze Familie mag halt Lakritz sehr gerne. Und die McLaren, weil Rotweine, Cabernet Sauvignon und Shiraz haben alle, aber auch ein paar Weißweine, haben alle ein bisschen diesen salzhaltigen Lakritz Charakter. Und ich kann diesen Lakritz-Geschmack, ist immer sehr fein, aber kann aus dem Wein herausschmecken und dadurch ist es wahrscheinlich eine Präferenz für mich, da nach McLaren zu gehen. Aber das kommt aufgrund, wir haben das eben schon mal besprochen, des Terroirs, weil im Prinzip pünktlich jeden Nachmittag, so um 3 Uhr nachmittags, die salzhaltige Meeresluft, die Brise vom Meer. Auf jeden Fall, diese salzhaltige Luft kommt jeden Nachmittag pünktlich auf die Sekunde ins Landesinnere, kühlt natürlich, aber diese salzhaltige Luft lagert sich eben auf dem Boden und wenn es dann regnet, versickert dieses Meeressalz in den Boden, geht dann in die Wurzeln des Weins und dann durch die Wurzeln in die Frucht über, in die Weinreben. Und dieser Zyklus sorgt dafür, dass es dann am Ende immer diesen leichten Lakritz-Geschmack im Wein gibt. Und also McLaren Vale it is.
Markus, ich danke dir vielmals, das war sehr, sehr interessant. Und ich hoffe, wir haben nochmal Gelegenheit, weiter über Wein zu sprechen.
Das würde mich sehr freuen, Wolfgang. Jederzeit, gerne. Und dann vielleicht auch bei einem Glas Wein.
Liken, teilen und kommentieren Sie unsere Inhalte bei facebook.com/sbsgerman.